Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich melde mich zum letzten Mal aus China und der Tobias, der ist nach wie vor daheim und hält die Stellung in Rosenheim. Servus Tobias.
Servus, hi Lukas.
Wie geht's dir? Ist schon, kann's noch 4 Wochen weitergehen oder ist jetzt schon langsam genug Olympia?
Also wenn es noch 4 Wochen weitergeht, melde ich mich heute auch zum letzten Mal.
Oh weh.
Es reicht. Ja. Also ja. Täglich 12, 14, 16 Stunden vorm Rechner, vorm Fernseher. Das zehrt schon aus. Wie geht's denn dir da drüben, Lukas? Auch schon eine Rückreise bereit?
Ja, tatsächlich, weil es geht jetzt am Samstag los. Ich fahre schon am Freitag, muss ich schon aufbrechen, damit ich rechtzeitig beim Flughafen ankomme. Und es ist schon sehr auf Abreise jetzt irgendwie. Ja. Na, freue mich schon wieder zurückzukommen. Man arrangiert sich natürlich dann schon sehr mit den ganzen Verhältnissen hier, akzeptiert sie, aber es ist schon auch, ja, ich freue mich wirklich schon auf daheim. Das Einzige, was wirklich sehr cool ist, ist hier einfach, dass man sich tatsächlich null Sorgen machen muss wegen Corona. Das muss ich schon sagen. Also es wird hier absolut jeder getestet täglich, der in dieser Blase ist. Und es gibt jetzt schon das zweite Mal in dieser Woche 0 Neuinfektionen. Ja, also es gibt hier wirklich niemanden, der rumrennt mit diesem Virus. Das ist halt, ja, es ist sehr, sehr drastisch und dramatisch, das Ganze von den Verhältnissen her. Aber es funktioniert, es ist sicher. Und ich kriege es gerade persönlich im persönlichen Umfeld mit, dass das in Österreich zum Beispiel eben schon sehr anders ist. Da gibt es einige Infektionen. Und dementsprechend, das ist... Ich sehe mal das Positive, ja, und das ist schon gut, dass man sich da eigentlich, ja, ich meine, ich sitze hier jeden Tag in wirklich riesigen Pressezentren teilweise. Das ist dann schon gut, dass man sich da auch drauf verlassen kann. Ich muss die Maske tragen durchgehend, die habe ich jetzt auch während der Aufnahme auf, aber das ist schon ganz gut. Ich freue mich, dass es jetzt wieder nach Hause geht. Jetzt haben wir am Wochenende noch diesen Teambewerb vor uns, da wäre ich gerade im Flugzeug sitzen. Vielleicht sehe ich es ja, man sieht ja dieses Skigebiet ganz gut vom Flugzeug aus, wenn man auf der richtigen Seite sitzt. Vielleicht sehe ich das Skigebiet, aber ja, den lasse ich aus und da reise ich sozusagen vorzeitig schon ab vor der Schlussfeier. Ja.
Schickst mal beste Grüße, wenn du das Gebiet siehst. Das ist ja vielleicht auf der Zielgeraden noch was wird mit einer deutschen Medaille. Aber dazu kommen wir dann später noch. Was mich mal interessiert, Lukas, ich kenne es ja von 2018 selbst. Da war es aber nur in der ersten Woche extrem kalt in Südkorea. Es nimmt jetzt ja hier kein Ende. Wir sehen ja Bilder, die völlig absurd sind. Wie bist du mit der Kälte zurechtgekommen? Wie kleidest du dich? Wie oft ist dir die Hand abgefroren? Nimm uns da mal mit. Ich glaube, das sind Sachen, wer es noch nicht selber erlebt hat, also ich fand es damals, es hat mir körperlich echt zugesetzt damals.
Genau, es raubt einem schon, finde ich, viel Energie. Ja? Ich habe Tage dabei gehabt, wo ich vielleicht ein, zwei Stunden nicht gefroren habe, untertags und sonst immer. Also das ist schon arg. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie minus 25 Grad erlebt. Ich könnte mich nicht darin, ich wüsste nicht, wo das gewesen sein sollte.
Du wüsstest das. Klar, das sind Sachen, die man nie vergisst.
Und dann steht man da heute am Abend, ist jetzt noch nordische Kombination Teambewerb. Da werde ich wieder draußen stehen auf der Loipe, ich werde mir das anschauen. Da wird auch wieder noch ein Wind dabei sein. Es wird minus 20 Grad haben. Es ist brutal. Also ich will echt nicht bei diesem Wetter sprinten auch. Oder ich denke an die Biathleten, ja, oder langlaufen. Das ist ja irre. Wenn man dann ein 50-Kilometer-Rennen hat, gut, die laufen untertags, ja, aber da hat es ja auch minus 10 Grad. Wenn es schlecht läuft, hast du da wirklich eisigen Wind. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da wenn man da dann sprintet, einen Berg hoch sprintet auf die Langlaufski, das muss brutal sein. Und im Skifahren, ja, sieht man ja auch, dass die Athletinnen und Athleten sehr viel Tapes haben im Gesicht auch. Du spürst das relativ schnell, auch die Nase vor allem, ja. Ich habe leider, ich will jetzt kein Mitleid, aber ich habe echt kaputte Finger, ja. Die Luft ist so trocken und du musst hier, wenn du ins Pressezentrum reingehst, in den Raum für Journalisten, musst jedes Mal Desinfektionsmittel nehmen. Das verlangen sie. Wenn du das nicht nimmst, dann rennen sie dir nach und sprühen es dir ungefragt in die Hände, ja. Du musst dich also jedes Mal einreiben damit, und die Finger sind schon komplett kaputt. Also es schaut echt schon leider sehr krank aus da. Ja, ich bin froh, dass das dann wieder vorbei ist und ich schmiere schon lauter Handcremes, aber es wird nicht besser. Also es wird Zeit, der Körper rebelliert auch schon und es wird Zeit, dass ich dann wieder zurückkomme, würde ich sagen.
Unbedingt, unbedingt. Ja, Lukas, danke für die Einblicke. Du hast jetzt aber hinten raus nochmal ein Ski-Alpin-Event besuchen können. Also wer die letzte Folge nicht gehört hat, Lukas ist nicht in Yangqing, wo die Ski-Alpin-Wettbewerbe sind, sondern in Zhangjiakou, wo die nordischen Sportarten laufen. Du hast aber die Chance gehabt, um ja zu wahrscheinlich dem Highlight, auf das wir uns alle gefreut haben, anhand der Entwicklungen im Laufe der Saison war der Slalom der Herren, doch schon ein Event, wo wir alle ganz genau hingeschaut haben. Wie war es denn am Mittwoch? War es das erhoffte Spektakel? Mir hat es getaugt.
Ich glaube, ja, ich tue mir schwer. Also ich bin ja jetzt nicht bei so verdammt vielen Rennen schon vor Ort gewesen und man kriegt natürlich schon viel mehr Details irgendwie auch vor dem Fernseher mit, wie jetzt wirklich gefahren ist. Da muss man sich so vorstellen, man steht da im Ziel, da ist eine riesige Videoleinwand, aber die ist auch unglaublich weit weg. Man erkennt da jetzt nicht jedes technische Detail, was da jetzt vielleicht, welches von diesen 60 Toren jetzt vielleicht nicht so ideal genommen worden sind. Ich kriege irgendwie die Zwischenzeiten mit, ich sehe ganz grobe Schnitzer schon und dann vor allem ab so, weiß nicht, Nummer 15 kommen auch immer wieder eben Läufer und ich habe natürlich auf die Österreicher geschaut, dann kommt halt zum Beispiel schon Marco Schwarz daher und erklärt, warum er 2,5 Sekunden verloren hat im ersten Durchgang, ja, und dann redet man mit dem und währenddessen fährt aber hinten der Johannes Strolz zur Bestzeit. Du kriegst es aber nicht wirklich mit, weil du schon in einem Gespräch steckst eigentlich. Dementsprechend kann ich jetzt gar nicht sagen, wie ja, ich habe gar nicht so den super Überblick dann, obwohl ich dort bin. Ich kann mich halt aber auf andere einzelne Geschichten konzentrieren, ja. Aber ich bin da eben hingefahren, weil ich damit gerechnet habe, dass es extrem eng zugeht wieder. Und so war es ja auch zumindest im ersten Durchgang, dieser Slalom wieder 600stel, glaube ich, die ersten drei getrennt gewesen. Und dann kommt ein Clément Noël daher und zeigt endlich einmal wieder, was er eigentlich drauf hat. Und mit einem Fabellauf, muss man ja wirklich sagen, hat er dann doch recht deutlich gewonnen. Über 7 Zehntel, glaube ich, waren es dann. Und hat da die Goldmedaille verdient gewonnen. Da wäre auch kein anderer drankommen. Da war es jetzt nicht so, dass die anderen Fehler gemacht haben. Der hat einfach eine super Zeit gedacht. Ah ja, eine Anekdote will ich erzählen, ja. Nämlich habe ich mir die Vorläufer angeschaut, ja. Es ist so, dass es internationale Vorläufer gibt, also einen internationalen Vorläufer, der für die Kamerafahrt ist. Das war so, einer fährt vor und im Hintergrund filmen es. Also ich glaube, im OF war es ja wieder der Joachim Buchner, der den Slalom auch gefahren ist. Die haben dann eigene TV-Bilder. Aber für alle anderen Stationen, die sich das sozusagen nicht leisten können, dort einen Kameraläufer runterzuschicken, gibt es dann eben einen internationalen. Und der ist im ersten Durchgang schon einmal also ausgeschieden und dann halt weitergefahren. Also der hat ein Tor ausgelassen. Und im zweiten hat er leider zweimal eingefädelt und ist auch zweimal am Boden gelegen. Also viermal insgesamt ausgeschieden in dem Lauf. Ja, das hat dann halt natürlich schon ein bisschen blöd ausgeschaut. Und dann gab es noch die anderen zwei. Also zwei gab es dann noch zu. Ich glaube, es gibt ja immer drei Vorläufer mindestens. Der zweite, im ersten Durchgang, der zweite ist dann im Zielhang. Der ist ja ein bisschen steiler, ist jetzt nicht, weiß nicht, nicht adelbodensteil, aber es ist doch, ja, es geht steil bergab dort. Dort ist der ausgeschieden, ja, und hat dann auf die letzten paar Tore pfiffen. Und der dritte ist leider schon bei der Einfahrt zum Steilhang abgeschwungen. Ja. Der hat sich das nicht mehr angetan, die letzten 20 Tore, und ist dann einfach seitlich runtergerutscht. Also so, es gab keinen einzigen Vorläufer, der diesen Lauf wirklich komplett getestet hat. Ja. Das fand ich schon spannend, interessant. Ja. China hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel probiert, dass sie wettbewerbsfähige Läufer an den Start bringen, aber es hat auch leider nicht gereicht, muss man ehrlich sagen. Ja.
Okay, ja. Danke für die Einblicke. Witzig. Kurz zu Clément Noël. Er hat es halt endlich mal, wie oft haben wir ihn gesehen, voll auf Attacke, und wenn es funktioniert, ja klar, dann zerlegt er alles. Und er ist es für seine Verhältnisse sehr kontrolliert angegangen, auch mit dem Bewusstsein, okay, dann liege ich nach dem ersten Durchgang eben mal nicht auf Platz 1 oder auf Platz 2, sondern komme dann im Endeffekt aus einer Position von ein bisschen weiter hinten. Petra Vlhová hat es vorgemacht, die von Platz 8 noch zu Gold gefahren ist. Und er fährt von Platz 6 im Endeffekt dann auch nach vorne. Und es ist bei Olympia dann natürlich auch eine andere Ausgangslage. Wenn du Top 3 liegst, neigst du im Unterbewusstsein eher dazu, Dinge absichern zu wollen. Wenn du auf Platz 6 liegst, hast du gar nichts mehr zu verlieren. Dann kannst du im Endeffekt voll drauf fahren. Und er fährt einen für seine Verhältnisse kontrollierten ersten Lauf, fängt oben recht kontrolliert an, und dann war der Noël da. Und dann hat er voll attackiert. Und so ist er dann im Endeffekt auch zum Olympiasieg gefahren. Und ja, er ist der beste Slalomfahrer der Welt. Nur klar, durchkommen gehört halt auch dazu, aber dass er jetzt mit der Goldmedaille dasteht, ich denke, da können wir objektiv auch alle sagen, ja, das ist ein verdienter Olympiasieg, und deswegen, ja, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass er es vom Kopf her auf diesen Punkt wirklich hinbringt, weil man hatte schon gemerkt, so die Geschichte in Madonna, wo es mit dem letzten Tor im Endeffekt dann verliert, dass ihm das schon ein bisschen zugesetzt hatte. Weil er ist im Januar eigentlich, hat er echt Probleme gehabt, ja. Ja, da war dieses Selbstverständnis total weg. Und jetzt mit dem zeitlichen Abstand und kam mit den Bedingungen auch klar. Ich glaube, dass das für den einen oder anderen natürlich auch schwierig ist, diese extremen Bedingungen, dieser mehr oder weniger unbekannte Schnee. Und deswegen Hut ab, dass man das am Tag X dann so runterbringt. Und ja, Petra Vlhová bei den Damen, Clément Noël bei den Herren, das sind die besten Slalomfahrer der Welt. Sie haben es beide gezeigt an diesem einen Tag. Und das finde ich schon eine bemerkenswerte Geschichte dieser Olympischen Spiele.
Ja, absolut. Also Noël, dass sich der bei so einem engen Feld so absetzt, war wirklich beeindruckend. Ja, die Verhältnisse haben echt viele vor Probleme gestellt. Das war echt spannend zu sehen, wie sich da einzelne richtig reinhackeln und sich da erst vertraut machen müssen. Andere haben es irgendwie gar nicht geschafft dann. Ich zähle da einen Manuel Feller ein bisschen dazu, der dann irgendwie, also das hat einmal bei dem begonnen, dass er 4 Tage in Isolation war, wie er angekommen ist, und dann nicht zurechtgekommen ist, lange gebraucht hat, bis er das passende Material gefunden hat. Und dann hat er erzählt, dass er es nicht gewohnt war, weil er war überrascht, dass so viele Leute dann auf einmal wieder durchgerutscht sind, durch den Lauf, so viele Rutscher einfach auf der Strecke gearbeitet haben, dass es dann doch wieder viel glatter war, als er eigentlich erwartet hätte. Das hat ihm dann irgendwie ein bisschen Probleme gemacht. Dann ist er eingefädelt im ersten Durchgang, Spiele zum Abhacken für ihn. Johannes Strolz, muss man echt sagen, ihre Geschichte natürlich, die weiß nicht, in Österreich kennt sie, glaube ich, jetzt jeder, vielleicht in Deutschland und der Schweiz noch nicht so bewusst, dass er, sein Vater, auch Kombi-Olympiasieger wurde und dann auch nochmal Silber nachgelegt hat, zwar im Riesenslalom und nicht im Slalom, aber Das war irre, dass der ist mit Startnummer 19 gekommen, ist Bestzeit gefahren, der hat noch nie nach dem ersten Durchgang geführt. Auch was Neues für ihn. Und dann hat das eigentlich richtig gut gemacht noch. Und es war dann eben sehr viel Platz bis zu Platz 2. Und da hat er sich dann gerade noch reingeschoben und Silber geholt. Also Wahnsinn, der hat vor ein paar Monaten echt noch kämpfen müssen um seine Karriere, hat vielleicht. Wenn da ein, zwei Ergebnisse anders gewesen wären, wer weiß, vielleicht hätte er sich das nicht mehr angetan nächstes Jahr, ja.
Der wäre ja
irgendwie noch mehr auf eigene Kasse zu fahren.
Er wäre ja nicht mit zu Olympia gefahren.
Genau, das sowieso, genau.
Ja, also sowieso. Das wäre überhaupt keine Diskussion gewesen. Genau. Und ja, also so kann in wenigen Monaten kann sich eine ganze Sportlerkarriere auf links drehen und auch die ganze Zukunft, weil ohne das, was die letzten 2 Monate passiert ist, wäre Johannes Strolz eine Randnotiz gewesen im Skialpin in der Geschichte. Ja. Und jetzt ist er Olympiasieger, ist Silbermedaillengewinner im Slalom. Diese Silberne ist mehr wert als die Goldene in der Kombination mit 26, 27 Leuten, die da starten. Mhm. Aber klar, er ist Olympiasieger und das ist schon echt, also das ist wirklich ein Märchen, wie es im gesamten Sport nur ganz, ganz, ganz selten gibt.
Ja, stimmt. Jetzt hast du es schon angesprochen, diese Kombination. Puh, ja. Was machen wir nicht? Gibt es da noch irgendeine Chance, dass man das, also bei Olympia 27 bei den Männern, 26 bei den Frauen sind an den Start gegangen. Das ist jetzt irgendwie schwierig. Ich habe mit Tina Weirather geredet, ein Interview für den Standard geführt. Sie hat das auch ein bisschen dann erklären können. Es ist so ein bisschen ein Strudel, in dem man da reingeraten ist bei der Kombination. Ja? Also man gibt da mal der Kombination, erstens mal kommt sie selten vor im Weltcup, seit 2 Jahren schon gar nicht mehr. Andererseits ist es so, dass sich ja jeder immer mehr spezialisiert. Du hast ja immer weniger Allrounder. Gut, bei den Frauen noch mehr. Das haben wir irgendwie auch noch jetzt da heute Donnerstag gesehen, dass da doch noch ein paar Siegkandidatinnen mehr gibt als bei den Männern. Wer ist denn da noch bei den Männern? Ja, das ist ja irre eigentlich. Und eben, da gibt es dann welche, die sich absolut voll auf den Slalom konzentrieren. Clément Noël, der nimmt irgendwie den Riesenslalom ein bisschen mit, aber der fährt, Michael Matt ist so einer, der fährt ja nur Slaloms, Brennsteiner fährt nur Riesenslaloms im Weltcup. Es gibt die Gegenseite, der Ottmar Striedinger fährt, glaube ich, jetzt auch nur mehr Abfahrten im Weltcup. Es ist immer mehr in die Richtung, weil einfach die Dichte, das ist immer so abgedroschen, die Dichte wird einfach größer. Ja, im Slalom sehen wir es ja ganz extrem. Und das heißt, das tut sich dann auch deswegen keiner mehr an. Ja, der einzige Anreiz war jetzt eben noch, dass es da halt eine Olympiamedaille gibt. Ja. Das hat ein Johannes Strolz zum Beispiel erkannt, hat dann im Jänner eine Europacup-Abfahrt gefahren, damit er da überhaupt genug Ranglistenpunkte hat, dass er da starten darf. Und hat das wirklich genutzt, hat er sensationell, jetzt reden wir viel zu viel über dieses eine Rennen. Diese Kombi, wir haben beim Standard mit dem Peter Schröcksnadel drüber geredet und der hatte überhaupt einen lustigen Vorschlag. Der sagt ja, man könnte ja was anderes kombinieren und sagt, Slalom und Riesenslalom könnten wir ja kombinieren. Weil eben sich so viele spezialisieren, das ist noch eher möglich, dass man dann die 2 Disziplinen zusammenzählt. Das kann es ja auch nicht sein, ja. Aber es ist halt natürlich, Schröcksnadels Wort hat ein bisschen mehr Gewicht. Der ist immerhin bei der FIS da dabei, in dieser Arbeitsgruppe, die sich über die Zukunft Gedanken macht, über neue Formate und so weiter. Aber es hat jetzt jeder, also in jeder Übertragung habe ich gehört, das wird die letzte Kombi jetzt gewesen sein überhaupt.
Ja, in der Form auch richtig. Und wenn man im Endeffekt daran festhalten will und Dinge kombinieren will, dann wäre meine Idee Super-G und Riesenslalom. Weil im Endeffekt da können wir uns umschauen und da hätten wir ein deutlich breiteres Feld, indem wir dann zum Beispiel auch bei den Herren mit dem Mottlmeier, mit einem Marco Odermatt, mit einem Kilde, also auch wirklich die absoluten Top-Player, und die vielen, die es dann im Endeffekt im Hintergrund auch noch gibt. Das ist klar, haben natürlich Super-G und Riesenslalom sehr viele ähnliche Elemente, aber dann hättest einfach auch wenn sich Passagen und Streckenteile zu ähnlich sind, dann hat es halt mehr oder weniger einen Zwei-Lauf-Charakter. Es stört im Slalom und im Riesenslalom ja auch niemanden. Aber wenn diese Außendisziplinen, Abfahrt und Slalom, wenn die so weit auseinanderdriften, macht es keinen Sinn. Und wenn man partout daran festhalten will, dann wäre meine Überlegung zu sagen, Super-G und Riesenslalom. Sobald du einen Slalom mit reinnimmst, sind alle Speed-Spezialisten raus aus dieser Verlosung. So. Und das wäre ein Kompromiss, mit dem ich, wenn man dran festhalten will, von mir aus kann es ganz weg, ja, dann hat man halt weniger Rennen. Ja, ist okay. Die Alpinen haben sehr, sehr viele Chancen und viele Gelegenheiten bei Großereignissen und im Weltcup sowieso. Aber wenn man dran festhalten will, könnte man mal überlegen, ob man vielleicht diese beiden Disziplinen kombiniert.
Ich bin da anderer Meinung und finde, Slalom muss unbedingt da rein, wenn es eine Kombination gibt, eben weil es noch ein bisschen was von einer anderen Sportart hat. Ja, weil es schaut auch natürlich ganz anders aus. Das sieht man ja mit dem ersten Blick, dass die Tore ganz anders ausschauen schon. Deswegen finde ich, es sollte irgendwie schon vorkommen. Ich kann deine Argumente auch verstehen, ja, aber das muss so sein. Also wie du richtig gesagt hast, die absoluten Superstars sind ja da nicht dabei. Die pfeifen ja komplett drauf. Finde ich, ist übrigens auch ein Problem vom Teambewerb. Kann man vielleicht dann nächste Woche noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber das ist halt das Problem, dass du, ich meine, du schaust ja auch kein Formel-1-Rennen an, wenn die 10 Besten nicht mitfahren. Das ist ja dann irgendwie witzlos. Oder vielleicht das falsches Beispiel, aber ja.
Ja, oder wenn 30 Autos starten, 10 dürfen mit dem Formel-1-Wagen durchfahren und die anderen 20 stellen nach der Halbzeit ihr Formel-1-Auto in die Garage und kommen mit dem Fiat Panda um die Ecke. Ja. Sehr übertrieben, aber da wissen wir schon, worum es geht. So.
Ja, also bin gespannt. Bin gespannt, ob da wirklich was reformiert wird oder ob es einfach die vier Kerndisziplinen ab sofort. Wir danken an dieser Stelle unserem Partner HelloFresh. HelloFresh ist die einfache Lösung für euren Wocheneinkauf an Lebensmitteln. Über HelloFresh kann man online Rezepte auswählen. Da gibt es eine ganze Menge. Und die kommen dann in einer Box nach Hause geliefert, inklusive Kochanleitung. HelloFresh, liefert eben leider, das ist mein großes Problem, nicht nach China. Ich bin in zwei Tagen unterwegs wieder nach Europa. Du, lieber Tobias, hast es ja auch nach wie vor am Laufen, HelloFresh. Kannst du ein bisschen erzählen von deinen Erfahrungen?
Ja, es war eine sehr, sehr große Unterstützung in diesen 2 Wochen Olympische Spiele, weil ich wirklich sehr gut gegessen habe, sehr vielfältig gegessen habe und ja, es einfach alles mir vor die Haustür gestellt wurde und ich dann nur mehr nach den tollen und raffinierten Rezepten und Anleitungen kochen musste. Alles so, wie es auf den Bildern auch aussieht, hat super gut geschmeckt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr raffinierte Geschichte. Und ja, gerade wer wenig Zeit hat, wenig Inspiration auch hat, Lukas, ich glaube, wir beide beschäftigen uns hier täglich 14 bis 16 Stunden nur mit Wintersport. Da bleibt für alles andere nicht mehr allzu viel. Und deswegen, ja, sehr lecker und eine echt, echt gute Unterstützung in stressigen Tagen, aber nicht nur in stressigen Tagen. Also das kann ich mir auch für die Zukunft sehr gut vorstellen.
Was ist denn so dein Lieblingsrezept gewesen? Weil, also das kann ich nur bestätigen, es hat bei mir auch wirklich, und das kommt eigentlich selten vor, genauso wie auf dem Bild dann ausgeschaut. Und ich kann mich erinnern, die veganen Barbecue-Burger, die haben mir am meisten getaugt. Was ist denn so bei dir hängen geblieben jetzt spontan?
Ja, also die Schweinemedaillons in der Senfsoße, die waren sehr, sehr gut. Die hatte ich letzte Woche. Jetzt diese Woche habe ich Barbecue-Chicken gemacht. Da gab es einen feinen Salat mit dazu und schöne Kartoffelecken mit einem sehr, sehr leckeren Dip. Das hat mir in der vergangenen Woche besonders gut geschmeckt.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt eine Aktion für alle Hörerinnen und Hörer, nämlich mit dem Gutscheincode HFSKI bekommen Neukunden in Deutschland und Österreich bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße verteilt auf die ersten 4 Boxen. Und wenn ihr in der Schweiz wohnt, dann erhält ihr als Neukunde mit dem Code HFSKI bis zu 140 Schweizer Franken, je nach Boxgröße verteilt auf die ersten 4 Boxen. Wenn das alles zu schnell gegangen ist, die Links zu der ganzen Aktion gibt's auch in unseren Shownotes. Fakt ist, Tobias, Michel Gysin hat diese Kombi erneut gewonnen, hat sich da Gold geholt. Und generell, also über die Schweizer Mannschaft, über das Schweizer Skiteam müssen wir jetzt kurz reden, weil die haben ja alles abgeräumt. Also unglaublich. Brutal. Ja. Brutal. Odermatt, Voigt, wir haben über Voigt schon geredet letzte Woche. Wir haben den Odermatt, wir haben die Corinne Sutter, also dass die Schweiz auch beide, dass die beide Abfahrten gewinnt, ist ja auch irre. Und ja, also wirklich beeindruckend. Lara Gutberami sowieso doch ja ihre Karriere noch einmal gekrönt, finde ich. Also ja, da ich bin mir sicher, ja, da schaut man auch aus Österreich ganz ganz neidisch irgendwie drauf. Gibt es irgendwas, was du dazu sagen willst zu den Schweizern?
Sehr, sehr bemerkenswert, weil die Saison, jetzt mal Odermatt ausgenommen, ja eigentlich nicht so gelaufen ist, wie man sich das erhofft hat und wie man das in den letzten Jahren kannte aus Seiten der Schweiz. Und dass man jetzt zu diesem Höhepunkt so abliefert, ist brutal. Die Schweiz hat 12 Medaillen. Die Schweiz hat 6 Goldmedaillen. Die Schweiz ist ja eine absolute Wintersportnation. 6 Goldmedaillen, 5 davon kommen aus dem Skialpin. Also es ist übel. Es ist richtig übel. Und Mathilde Grimaud hat auch noch auf 2 Skiern gewonnen. Also das Skifahren und die Schweiz erlebt halt hier echt einen absoluten Glanz, absolute Glanzwochen. Und ja, auch jetzt jeden individuell für sich betrachtet, ist es vom Kopf her auch sensationell, dass eine Marco Odermatt diesem Druck standhält. Der ist ja mit dem Rucksack dahin gefahren. Du hast ihm auch noch Goldmedaillen reingelegt, aber da wird es extrem viele gegeben haben. Er hat es bei einem absurden Riesenslalom, ja, der von den Bedingungen her mit diesem der meiste Schneefall seit 14 Jahren in dieser Region. Die haben mit Besen versucht, den Schnee von der Piste zu schaufeln. Da unten lag eine Schneeschaufel im Ziel. Weil die natürlich nie im Leben damit rechnen, dass es hier Neuschnee gibt. Ja klar, wenn es da 14 Jahre im Endeffekt nicht so schneit wie an dem Tag, dann bist du nicht vorbereitet. Ja, also auf Island baust du dir ja auch keine Klimaanlage in die Wohnung. So, die haben mit der Werbetafel versucht, den Schnee da von der Piste zu bringen. Richtig krass. Und er geht als Letzter runter. Also was muss da in einem 24-jährigen Schädel vorgehen? Und da hat er echt ein Meisterstück gemacht. Lara Gutberami. Natürlich auch für sie, denke ich mal, die letzten Olympischen Spiele. Auch sie fährt mit einer Goldenen nach Hause. Corinne Sutter hatte wirklich Probleme. Also nach dieser extremen Dominanz, ich glaube vor zwei Saisons war es, hat sie sich immer schwerer getan. Die Konkurrenz ist ihr mehr oder weniger davon geeilt. Jetzt ist sie Olympiasiegerin. Und Michel Gesine, die konnte ja im Sommer keine Treppen steigen mit dem pfeifischen Drüsenfieber. Jetzt fährt sie mit 2 Medaillen nach Hause. Und auch eine Wendy Holdener mit den gebrochenen Kahnbeinen an den Händen. Also es ist mannschaftlich unglaublich, was hier abgelaufen ist. Und deswegen, da kann man nur ganz, ganz großen Respekt Zollen, weil es sind 10 Wettbewerbe jetzt vorbei. Wir nehmen am Donnerstag auf und die Schweiz hat die Hälfte gewonnen. Also das ist, da sind deutsche Rodel-Vibes kommen da in mir hoch. Ja.
Ja, ich habe es eh schon gesagt. Ich glaube, in Österreich würde man sich solche Ergebnisse, so eine Bilanz auf jeden Fall nur wünschen. Am Ende, jetzt ist die Euphorie vielleicht auch von Matthias Mayer, seinen Erfolgen schon ein bisschen dahin. Jetzt schaut es schon wieder gar nicht mehr so rosig aus. Ja? Matthias Mayer eben Gold im Super-G, Bronze in der Abfahrt. Und dann haben wir noch einen zweiten Olympiasieger, Johannes Strolz, in der Kombination und eben Silber im Slalom. Und bei den Frauen hat es jetzt 2-mal Silber gegeben. Miriam Puchner im Super-G und Slalom, da hat Katharina Liensberger Silber geholt. Aber am Ende finde ich auch, ja, wo hätte es denn sonst noch mehr geben können? Ja, also vielleicht noch eine in der Abfahrt auch bei den Frauen. Dass ein Riesenslalom bei beiden Geschlechtern nichts geht, ist jetzt keine Überraschung, finde ich. Da war Katharina Truppe mit Platz 4 super dran noch. Bei den Männern hätte es vielleicht eben Manuel Feller noch schaffen können in beiden Technikrennen. Ja. Der ist irgendwie da überhaupt nicht zurechtgekommen bei dieser Reise nach China. Und dann, ja, das war es halt. Kombination der Frauen, ja, auch eigentlich keine Kandidatin, weil da gibt es so viele Allrounderinnen, die irgendwie davor zu zählen sind. Ich finde eigentlich ein erwartbares Ergebnis mit 2 Goldmedaillen ganz okay. Und ich glaube, da fehlt schon sehr viel dann auf die Schweiz, wenn man sich das so anschaut, ist egal.
Du weißt schon, mit wem du dich unterhältst.
Genau.
Ja? Und
genau,
aus welchem Land ich komme und wie diese Bilanz ausschaut.
Deswegen wollte ich jetzt noch einbremsen am Schluss. Ja?
Soll ich jetzt Mitleidsgrüße nach Zhangjiakou schicken, der arme Lukas Zara. Ja?
Bitte nicht, ja. Erzähl mal du. Also es ist natürlich, ja, es gab noch einen 4. Platz, ist mittlerweile dazugekommen. Es ist ja bitter.
Es ist urfrustrierend, dass es, also die Lena Dürr-Geschichte beschäftigt mich bis heute, weil da waren wir wirklich extrem nah dran. Auch eine Kira Weidle war nicht weit weg von der Medaille, war wohl auch nicht so einfach in ihrem Lauf mit dem Wind. Und ja gut, aber was will man da jetzt im Endeffekt an Kleinigkeiten fertig machen? Es sind Olympische Spiele. Da zählt Platz 1, Platz 2, Platz 3, so wie man letztes Jahr super euphorisiert aus der WM in Cortina rausgegangen sind. So frustrierend ist das jetzt schon für alle Beteiligten. Aber gut, wenn man es einzeln aufdröselt, gibt es natürlich Erklärungen. Ja? Dass ein Linus Strasser aufs Podium fahren kann, ja. Aber dass ein Linus Strasser, und das trifft auf alle Top-Slalom-Fahrer trifft es zu, dass du aufs Podium fahren kannst, ja. Dass du Siebter werden kannst, ja. So, schau an, was mit Henry Christophersen passiert ist.
Ja.
Der fährt halt auch ohne Medaille nach Hause. Mhm. So, dass eine Lena Dürr in einem Weltcup Vierte wird und sagt sie, ja klar, das nehme ich mit. Auch eine Kira Weidle sagt, ja, ein 4. Platz in einem Weltcup, gut. Ja, aber bei Olympia, schwierig. So, dass die Speedherren das Ding nicht wieder auf wundersame Weise drehen, das hat mich null überrascht. Also es hätte mich extrem überrascht, wenn das plötzlich wieder funktioniert hätte. Ja, Alex Schmid ist extrem bitter. Der konnte ja nicht mal wirklich zeigen im Riesenslalom, was er wirklich kann. Oben eine super Zeit hingelegt und dann ist er halt draußen. Aber naja, das ist Ski Alpin. Du musst halt ins Ziel kommen. So. Und ja, jetzt ist der letzte Funken Hoffnung. Ist das Team-Event, da rechne ich uns tatsächlich ganz gute Optionen aus.
Ja.
Also mit Schmid, mit Strasser, mit Lena Dürr, mit Emma Eicher. Das ist ein sehr gutes Team für diese Disziplin. Aber das ist halt, Team-Event ist immer ein Tanz auf der Klinge. Mhm. Ja. Und Ja, deswegen, Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt schauen wir, ob sich noch was ausgeht. Es wäre für den gesamten Verband und das gesamte Team, sie hätten sich so unglaublich verdient. Und deswegen wäre das extrem wichtig.
Ja, ja. Ich bin da ganz bei dir. Also irgendwie wäre es schon, ja, ich leide da fast ein bisschen mit, muss ich echt sagen. Und im Team finde ich auch, sind die Chancen richtig gut und es wäre cool, cooler Abschluss einfach dann mit der, zumindest mit dem Erfolg, ja, dann heimzureisen, wäre schon richtig lässig, ja. Ja, ich bin gespannt, den Teambewerb, ja, in Österreich ist ja so, Manuel Feller zum Beispiel reist ab, Feller ist der beste Techniker in dem Jahr bei den Männern vor Österreich, ist schon ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite, Katharina Liensberger und Katharina Truppe, die haben 10 Tage, bevor der Teambewerb stattfindet, haben die das letzte Einzelrennen bestritten. Die bleiben also echt 10 Tage länger für dieses Rennen. Die haben echt Bock. Und ich finde das österreichische Team grundsätzlich am Papier natürlich richtig stark. Da ist der Johannes Strolz, da ist Liensberger Truppe, da ist noch der Brennsteiner dabei, der brennt, weil er diesen blöden Fehler hatte im Riesenslalom, ja. Wo er sich auf die Skier gestiegen ist oder wo es ihm ganz, ganz blöd. Also ich finde das nicht schlecht. Dazu noch ein Michael Matt, der auch schon Medaillen gewonnen hat in einem Teambewerb. Also ja, ziemlich, ziemlich cooles Team. Ich bin echt gespannt. Aber ja, Österreich und der Teambewerb, das hat noch nie so, das war nie eine richtig große Liebe. Bin gespannt, ja. Da, wie du es schon gesagt hast, da kann alles passieren. Am Ende gewinnt dann Norwegen, weil sie irgendwie, oder es ist echt alles drin. Werden wir uns auch noch anschauen. Gut, ich werde es mal nachschauen, weil ich da gerade im Flieger sitze.
Ja, absolut. Also super spannend und bekommt jetzt natürlich noch den ganz, ganz großen Aufhänger. Durch den ganz großen Namen, der die ganz großen Geschichten geschrieben hat, allerdings im negativen Bereich. Also ich glaube, über Michaela Schifrin müssen wir ganz kurz sprechen. Das ist eine tragische Geschichte, dass sie das erste Mal in ihrer Karriere jetzt wirklich komplett von der Rolle ist. Und das ist gerade in diesen 2 Wochen passiert. Heute in der alpinen Kombination. Der obere Teil im Slalom, der war wirklich nicht anspruchsvoll. Und sie macht einen ganz kleinen Fehler und der wirft die komplett aus der Bahn. Und die ist völlig von der Rolle. Das war nur noch Sarkasmus, wie sie da geblickt hat, nachdem sie gemerkt hat, sie ist schon wieder draußen. Ja, weil sie ist 5. nach der Abfahrt, hervorragende Ausgangsposition, um eine Medaille zu holen. Also Gisin Holdener auch mit, na klar, einem ganz anderen Selbstverständnis. Ich glaube, das wäre trotzdem schwer geworden, aber dass sie so daneben ist. Wir haben doch in der Folge vor Olympia, als sie ausgeschieden ist, hattest du irgendwas erzählt, das erste Mal seit 1800 ja, ja. Blumenkohl, dass sie ausscheidet und dass sie nicht mal wusste, wie sie so einen Lauf zu Ende fahren soll. Und jetzt passiert es bei den Olympischen Spielen 3-mal. Das gibt's doch nicht. Also ich glaube aber, das hat eine komplette Eigendynamik genommen, dass dieses erste Ding einfach sie so aus der Bahn geworfen hat, weil jetzt mal rein von den Fähigkeiten her, kann es doch nicht sein, dass in so kurzen Abständen ihr das passiert, wo es ihr jahrelang nicht passiert ist. Das muss Kopfsache sein, alles andere nicht. Weil wenn man das gesehen hat, wie sie da ins Straucheln heute kommt, nach einem Mini-Fehler in einer technisch nicht anspruchsvollen Passage, es kann nur Kopf sein. Ja? Und sie tut mir echt auch leid, weil sie hatte ja nie, ja, da, sie hat sich immer nach wenigen Toren darum gebracht, überhaupt mal in den Medaillenkreis eingreifen zu können. Und das ist schon echt eine krasse Geschichte. Sie wird den Team-Event jetzt fahren, also so ist zumindest der Stand am Donnerstag. Und ich hoffe, dass ihr so dieses Umfeld dann auch nicht nur für sich selber zu fahren, sondern für die Mannschaft zu fahren. Ja. Das ist natürlich im Unterbewusstsein auch eine andere Geschichte, die dann aber nicht blockieren kann, sondern die dann auch positive Energie freisetzen kann. So, und ich hoffe, dass es ihr gelingt und dass sie da noch einen versöhnlichen Abschluss für sich auch findet, weil das ist natürlich mit all der Vorgeschichte der letzten Monate, Jahre, harte Geschichte. Aber nein, das ist halt Der Sport, ja. Sie waren ein Leben lang war sie oben und jetzt ist es halt privat erst und jetzt sportlich schwierig. Wir werden sehen. Ja.
Ja.
Aber sie wollte mit 5 Medaillen wollte sie angreifen. Jetzt steht sie bei 0.
Ja. Ich würde das echt gern sehen, dass sie jetzt eine Medaille holt in einem Team-Setting, wie du gesagt hast, wäre eigentlich echt richtig cool. Ja, schauen wir uns an auf jeden Fall. Ich würde deswegen gerne den Felix der Woche geben, weil sie eben auch dann noch so detailliert drüber spricht, wie es in ihrem Kopf ausschaut. Und ich finde, das ist cool. Also ich habe das ja auch sogar in meiner Berichterstattung ein bisschen versucht, muss ich sagen, ja, einfach auch zu sagen, wie es einem geht, einfach, natürlich ging es hier um das Umfeld und um die Arbeitsbedingungen. Und ich habe das auch ein bisschen versucht, das mitzuteilen, dass es mir eben auch nicht so gut gegangen ist, einfach im Kopf. Und dass es mir hilft, das einfach auch, weil es dann, wenn man es ausspricht, dann ist es leichter zu akzeptieren und dann ist es auch irgendwie leichter dann weiß ich irgendwie, dass es nur temporär ist, dass es zeitlich begrenzt ist und dass es bald wieder viel besser ausschaut. Und ich hoffentlich mal jetzt bald daheim nächste Woche sitze mit ein paar Freunden beim Wirten und ein Bier trinke und eine super Zeit habe. Ich will das jetzt natürlich überhaupt nicht vergleichen damit, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass ihr das dann schon auch ein bisschen etwas bringt, ja, oder dass sie sich das auch denkt, dass sie da auch zeigen will, dass sie halt am Struggeln ist, ja, und dass sie da vielleicht noch andere Leute inspirieren will. Und das ist ja, in den USA irgendwie doch noch ganz anders. Und mit Simone Biles und Naomi Osaka, da gibt es ja ein paar wirklich gute Beispiele, die in den USA richtig berühmt sind und die das auch schon vorgemacht haben. Und ja, Michaela Schifrin zeigt wirklich auch da Größe, indem sie einfach in Momenten, wo sie es nicht auf die Reihe kriegt und auch mental Probleme hat, dazu steht und darüber erzählt. Und das finde ich sehr cool. Ja,
ja, geht mir auch so. Von mir kriegt den Felix der Woche, also die hat sie nicht mehr alle. Du weißt jetzt, über wen ich spreche. Ja. Also ja? Angerissenes Kreuzband, Wadenbein angebrochen, was weiß ich. War vor 3 Wochen war die reif für eine OP und fürs Krankenhaus und dann ist gut für die nächsten Monate mit alpinen Skifahren. Frau Gotscha, ja, ruhen Sie sich aus, schauen Sie, dass Sie komplett gesund werden, aber 3 Wochen später eine olympische Abfahrt zu fahren, Sie spinnen. Ja, das haben wir alle gedacht, aber sie hat gesagt so, nee, ihr spinnt, ihr kennt mich nicht. Und ja, die haut sich da wieder runter, als gäbe es keinen Morgen. Das ist nicht zu fassen. Also ich komme nicht klar auf diese Frau. Alles nur im positiven Sinn. Ja, das ist eine derartige Geschichte und ich werd verrückt mit Sophia Gottschalk. Ja. Ja. Aber jetzt, sie soll jetzt bitte sich ausruhen. Aber ich sehe die schon wieder, dann, keine Ahnung, weil ich habe den Kalender jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich sehe die schon wieder irgendwo oben stehen und dann, ich glaube, zu dieser Frau ist alles gesagt. Unglaublich,
Sophia Gottschalk. Verdient größten Respekt auch, ja, sich da so durchzubeißen und dann mit der Silbermedaille heimzufahren, nicht schlecht, ja. Sehr gut. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir melden uns dann nächste Woche nochmal mit so einem kurzen, vielleicht noch einem kurzen Fazit auch zu Olympia. Jetzt gehen wir da in den Endspurt und bei den Alpinen gibt es noch den Teambewerb, den schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Folgt uns, schreibt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, das freut uns immer. Sagt's weiter, dass es uns gibt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wie gesagt, jetzt noch ein schönes letztes Wochenende von diesen Winterspielen aus Peking und wir hören uns nächste Woche.
Ja, Servus. Lukas, komm du erst gut nach Hause. Ja. Danke für die Eindrücke von vor Ort, die du uns geschildert hast. Und ja, wenn Zara dann den österreichischen Boden küsst, ist die Welt auch wieder in Ordnung, Lukas. Das kriegst du schon. Genau, alles Gute, so bleib gesund, komm gut nach Hause, mein Lieber. Und dann nächste Woche wieder aus Wien und aus Rosenheim. Ich freue mich, guten Flug. Euch da draußen alles Gute, gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.